SRF 2 Kultur.
Herzlich willkommen zu Musik für einen Gast. Aus Anlass der Solothurner Literaturtage senden wir aus der Cantina del Vino in Solothurn. Mein Gast ist der Texter, Autor und Werber Thomas Meyer. Mein Name ist Esther Schneider. Thomas Meyer, wenn man etwas über Sie erfahren möchte, dann geht man ins Internet. Und dort habe ich, das wechselt immer sehr häufig, dort habe ich gestern Morgen gelesen, Thomas Meyer wurde 1974 in Zürich geboren. Er hatte eine vielversprechende Karriere als Offizier und Rechtsanwalt vor sich. Als er den entsprechenden Ausbildungsstätten 1997 den Rücken kehrte, wie er seither seinen Lebensunterhalt bestreitet, ist Gegenstand von Spekulationen. Thomas Meyer, ich spekuliere, Sie leben zurzeit nicht schlecht von den Tantiemen Ihres Buches Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse.
Es ist richtig, Ihre Spekulation trifft zu. Ich kann erfreulicherweise momentan dank den Tantiemen leben.
Genau vor einem Jahr haben Sie hier in Solothurn an den Literaturtagen gelesen. Es ist Ihr Roman Erstling, Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Es war eine Ihrer ersten Lesungen überhaupt. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Lesung hier in Solothurn?
Ausgesprochen gute. Es war die dritte Lesung, wenn ich mich nicht täusche. Die erste war in Leipzig an der Buchmesse, die zweite war in Zürich und das war ein bisschen ein Flop.
Warum ein Flop?
Das Publikum war sehr kühl und ich war unerfahren bezüglich des Echos und entsprechend verunsichert und Solothurn hat mich dann wieder sehr versöhnt.
Also war das Publikum, ist das Publikum mitgegangen sozusagen?
Ja, der Saal war voll, es wurde gelacht und die Reaktionen waren wirklich sehr herzlich und ich war echt verunsichert von der Lesung in Zürich und nachher wusste ich, das Buch funktioniert und es liegt nicht am Buch, sondern an den Zürchern.
Also die Zürcher sind zu cool sozusagen.
Ja, deutlich.
Gut, lassen wir das. Es ging dann alles sehr, sehr schnell. Ihr Buch landete auf der Bestsellerliste, es wurde nominiert für den Schweizer Buchpreis und jetzt wird es auch noch verfilmt. Sie sollen das Drehbuch schreiben. Thomas Meyer, ich stelle mir vor, das ist ein verrücktes Jahr gewesen für Sie.
Es war ein sehr verrücktes Jahr und es hat nicht aufgehört. Die Zahl hat zwar gewechselt, aber es ist immer noch verrückt.
Was ist das Verrückteste?
Natürlich fand ich es beispielsweise sehr verrückt, dass mir dieser Filmproduzent angerufen hat und sagte, ich will Ihr Buch verfilmen. Wir müssen uns sehen. Das ist eine der verrückten Episoden, aber es gab wirklich einige dieser Dinge. Und wenn man von Verrücktheit sprechen kann, dann ist es sicher, dass in dieser kurzen Zeit so viel passiert ist von solchen Geschichten.
Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als das Telefon läutete und der Filmproduzent dran war?
Ja, sehr gut sogar. Ich stand gerade an meinem Schreibtisch.
Mhm. Wer schreibt jetzt das Drehbuch?
Ich schreibe das Drehbuch. Wir sind gerade in der Phase des Exposés. Da das Buch, dass der Roman hauptsächlich aus Beobachtungen und Empfindungen besteht, kann man daraus keine 90 Minuten füllen. Das heißt, es muss auf der Handlungsebene müssen Dinge geschehen, mehr Dinge geschehen. Das hat natürlich einen Einfluss auch auf die ganze Geschichte und die Entwicklung der Figuren. Und das ist aktuell Gegenstand einiger kreativer Gespräche.
Auf das Buch werden wir später noch eingehen. Jetzt, dass das so gut gelaufen ist dieses Jahr, ist das der Grund, dass Sie auf Ihrer offiziellen Homepage als Werber und Texter schreiben, dass Sie zurzeit keine Aufträge mehr annehmen?
Ja, das ist der Grund. Aber es ist für mich nicht betrüblich, dass ich aktuell als Autor arbeite und nicht als Texter, weil die Herzensfreude ganz eindeutig beim Schreiben von längeren Texten liegt.
Sie haben auch auf Ihrer Homepage geschrieben, ich schreibe, weil ich muss. Und zwar schreiben Sie auch, Ihre Seele leidet, wenn Sie nicht schreiben können. Wann haben Sie das zum ersten Mal gemerkt, dass das so ist?
Das habe ich ziemlich früh gemerkt. Ich hätte es allerdings nicht so präzise ausdrücken können.
Was heißt ziemlich früh?
Also ich erinnere mich, dass ich nach dem Militärdienst zu studieren begonnen habe an der Uni Zürich im Herbst 1994 und es war ein starkes Unbehagen. Ich hätte dieses Unbehagen nicht beziffern können im Sinne, wie ich es heute kann, nämlich das Problem war, dass ich nicht kreativ tätig sein konnte, sondern es war einfach ein diffuses Unbehagen. Das hat sich dann später noch verdeutlicht. Das ging dann ziemlich schnell, als ich merkte, es liegt daran, dass ich erneut Wissen in mich hineinstopfen muss, was mir stark widerstrebte und dass ich nicht etwas leisten konnte, von dem ich am Abend wusste, was es ist. Und so zeigte sich dann, dass ich wirklich Dinge erschaffen will, aber das habe ich schon vor der Matur gemacht.
Haben Sie schon als Kind gern geschrieben?
Das Thema Sprache hat mich schon sehr früh interessiert. Also ich habe mir das selbst beigebracht und habe meine Mutter so lange gelöchert, bis sie mir endlich alle Buchstaben beigebracht hatte und dann begann ich damit, sie zusammenzusetzen. Nicht immer nur zur Freude meiner Eltern.
Warum nicht?
Weil ich dann ziemlich schnell begonnen habe, meiner Meinung Ausdruck zu verleihen mit eigenen Schriftstücken und das kam nicht immer ganz gut an.
Ja, Sprache ist ja auch ein Instrument der Macht in diesem Moment.
Das oder? Wurde mir bereits mit etwa 5 Jahren bewusst, dass man im richtigen Moment mit der richtigen Schlagzeile doch einiges bewirken kann.
Was ist gute Werbung, wenn wir schon bei der Schlagzeile sind?
Wenn es mich selbst überrascht, würde ich sagen. Ich finde, gute Werbung ist etwas, das auf einer wirklich neuartigen oder irritierenden Weise den Betrachter für sich einnimmt. Gute Werbung ist eigentlich das, was auch gute Kunst macht.
Sie haben ein Plakat gemacht, da drauf stand, diese Schlampe kriegt keinen Rappen. Das war Werbung für einen Treuhänder.
Für einen Nachlasstreuhänder, genau. Nicht für einen Scheidungsanwalt.
Ist das gute Werbung?
Ich finde sehr.
Warum?
Weil es mutig war. Es war mutig von diesem Mann, diese Kampagne zu machen. Ich habe sie ihm eigentlich im Scherz vorgeschlagen. Ich habe den kennengelernt, diesen Nachlasstreuhänder, und er hat mir von seiner Arbeit erzählt und ich habe ihn gefragt, geht es in deinem Büro so zu und her, sprachlich, wie ich es mir vorstelle? Und er sagte, es ist genau so. Und dann fand ich, ich habe eine Idee für eine Kampagne, darf ich sie dir präsentieren? Und er sagte natürlich gern. Und ich habe diese Plakate gemacht es ist ein Comic von einer Frau, sie sagt, diese Schlampe bekommt nichts, keinen Rappen, gemeint ist ihre Schwester natürlich. Und ich habe das diesem Herrn vorgestellt und er hat gelacht und fand, das machen wir. Und das fand ich gut. Er hat dann auch einige neue Kunden gewonnen und einige Partner verloren.
Gut, das hat sich
aber am Schluss quasi
ausgegeben. Ja, ich glaube, es wäre Zeit, jetzt Ihren ersten Musikwunsch zu spielen. Das wäre Charlie Parker, Don't Blame Me. Warum dieses Musikstück?
Und wenn Sie fragen, warum Charlie Parker, dann darf ich Sie loben, kann man sagen, oder zumindest Ihren Arbeitgeber. Ich habe Charlie Parker dank SRF2 entdeckt im Auto. Und ich habe mir dann einige Songs von ihm heruntergeladen, unter anderem diesen. Thank you.
Sie hören Musik für einen Gast, heute direkt aus den Solothurner Literaturtagen. Mein Gast ist Thomas Meyer, er ist Autor, Texter und Werber. Zurzeit vor allem Autor, das haben Sie uns erzählt vorher.
Möge es so bleiben.
Ja. Sie haben ein verrücktes Jahr erlebt mit Ihrem Roman Erstling Wolkenbruchs Wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Das Buch spielt im Milieu der orthodoxen Juden in Zürich. Im Zentrum steht Motti, ein 25-jähriger frommer Jude, der unter der Fuchtel seiner dominanten Mamme steht. Sie will ihn verheiraten und arrangiert ein Rendezvous nach dem anderen mit frommen jüdischen Frauen. Doch der Funke springt nicht. Die Frauen sehen alle so aus wie seine Mutter. Aber der Grund ist noch ein anderer. Motti hat sich schon verliebt, aber in eine Schickse, eine nicht-jüdische Frau. Tja, Thomas Meyer, das ist sein Verhängnis. Motti bricht aus der Gemeinschaft der orthodoxen Juden aus. Sie beschreiben das alles auf sehr lustige, sehr witzige Art und Weise. Sie nehmen auch die Lebensweise der orthodoxen Juden auf die Schippe, liebevoll zwar, aber doch. Wie ist das eigentlich angekommen in den jüdisch-orthodoxen Kreisen in Zürich?
Das weiß ich nicht.
Haben Sie mit niemandem darüber gesprochen?
Doch, ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, aber es ist natürlich so, dass die wirklich orthodoxen Kreise eigentlich nur mit den wirklich orthodoxen Kreisen sprechen und somit habe ich wirklich wenig Information. Ich habe aber mit einem orthodoxen Mann gesprochen, auch über das Buch. Ihm hat es sehr gefallen und er sagte, schauen Sie, ich glaube, alle haben es gelesen und keiner gibt es zu. Aber mehr weiß ich wirklich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es aber wirklich Leute gibt, die sich allein schon durch den Titel in ihren religiösen Gefühlen verletzt fühlen.
Warum? Also warum? Wegen des Titels?
Weil der Titel impliziert, dass da ein Jude in den Armen einer Schickse landet. Also er impliziert es nicht nur, er sagt sogar. Und das gehört sich natürlich nicht.
Sie selber sind nicht orthodox, Sie selber sind Jude, aber nicht orthodox. Woher haben Sie alle diese Details gewusst? Ich nehme an, Sie haben relativ lange recherchiert.
Ich habe lange recherchiert, das stimmt. Ich habe mit echten Juden gesprochen. Ich habe im Internet recherchiert und ich habe mir ein Buch gekauft, So leben Juden, musste ich ja, da ich ja selbst nicht so lebe. Ich denke, was mich fasziniert hat, ist, dass mein eigenes Judentum, das ja immer wieder diese stille Frage stellt, wo stehst denn du jetzt nun genau, Jude Meyer? Mhm. Also man bekommt das in die Wiege gelegt und das ist irreversibel, man kann das auch nicht mehr ablegen. Und es ist natürlich dann die Frage, in welcher Graduierung es in die Wiege gelegt wird. Aber wie auch immer stellt sich dann die Frage, wie man es jetzt für sich leben und auslegen möchte. Also das ist immer präsent.
Wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal gemerkt, so richtig wahrgenommen, dass Sie jüdisch sind?
Als mich meine Mutter in die Synagoge schleppte, glaube ich. Was ich, wie gesagt, etwas seltsam fand. Ich konnte damit nichts anfangen. Bis heute nicht.
Aber Sie haben sich nie irgendwie sonst, Sie sind im Kanton Aargau aufgewachsen, in Mellingen, aber Sie haben sich nicht irgendwie anders gefühlt oder ausgeschlossen gefühlt jetzt durch das Jüdischsein?
Ich dachte, durch das Aargauer Sein. Doch, natürlich, selbstverständlich. Es herrschen ja bei den Nichtjuden allerlei lustige Annahmen über die Juden und sie sind sich ja dann auch nicht zu blöd, diese anzubringen, gern auch bei den Juden. Und wenn ich merke, dass die Menschen in den Köpfen ihre antisemitischen Klischees haben und mich dann damit behelligen, doch, dann fühle ich mich durchaus ausgegrenzt.
Das erstaunt mich jetzt. Also wenn Sie sagen, man behelligt Sie mit antisemitischen Klischees, was sind das für Klischees?
Es gibt ja die ganz subtilen, wie beispielsweise die Juden können gut mit Geld umgehen. Oder die Juden haben einen ausgesprochen guten Humor. Stimmt auch nicht. Ja, all diese Dinge halt. Oder was mich immer wieder besonders nervt, ist, ach, du bist Jude, ja, jetzt wo du sagst, sehe ich es an deiner Nase. Und wenn man die Leute dann darauf hinweist, dann passiert etwas sehr Merkwürdiges, nämlich sie halten wirklich fanatisch an ihren Ideen fest. Sie sagen, doch, man sieht es. Und man kann dann wirklich mit klarer Vernunft und Logik argumentieren und hat keine Chance. Ich habe es nie fertig gebracht, jemandem seine Vorstellungen auszureden. Das ist nicht möglich. Und das finde ich befremdlich und zu solchen Gelegenheiten fühle ich mich natürlich schon vielleicht nicht ausgegrenzt, sondern eher unverstanden.
In Ihrem Roman heißt es an einer Stelle, das Judentum ist wie eine Aura, ein unsichtbares, doch allgegenwärtiges Licht. Sie sind selber, ja, haben Sie gesagt, nicht religiös, aber spüren Sie diese Aura auch?
Ja, ich finde, das ist eine Eigenheit am Judentum, die ich interessant finde, nämlich die Tatsache, dass es verschiedene Ebenen hat. Die Religion ist nur eine davon und diese spirituelle Verbundenheit, dieses Band, das alle Juden dieser Welt verbindet, ist eine andere Ebene und diese spüre ich durchaus.
Wie äußert sich das?
In meinem Alltag jetzt nicht besonders, aber es äußert sich beispielsweise, wenn ich nach Israel gehe und dann unter all diesen Juden sitze und mich deswegen ein bisschen zu Hause fühle. Was komplett irrational ist, aber trotzdem real.
Was haben Sie? Sie haben jetzt gesagt, Sie gehen öfter nach Israel. Was haben Sie für eine Beziehung zu Israel?
Eine komplizierte, wie alle Juden. Ich mag dieses Land sehr, zumindest die Teile, die ich gesehen habe. Aber es gibt ja auch politische Aspekte, die ich dann wirklich zweifelhaft finde. Es gibt kulinarische Aspekte, die ich himmlisch finde. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt dort und es ist ein wirklich sehr lebendiger Ort. Also die Menschen leben dort in einem Bewusstsein, dass sich die Umstände jederzeit komplett ändern können. Das führt auch zu einem anderen Lebenssinn. Also es ist wirklich sinnlicher im Vergleich jetzt mit der Schweiz, wo alles in sehr geordneten Bahnen verläuft.
Ich möchte noch auf etwas zu sprechen kommen, was in Ihrem Buch Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme eines Schicksals eine wichtige Rolle spielt. Das ist die Sprache, das Jiddisch. Bevor wir darauf eingehen, Ihr zweiter Musikwunsch?
Tricky makes me wanna die. Tricky habe ich fast gesagt, als ich jung war. Mitte der 90er Jahre habe ich Tricky entdeckt. Und das war eine sehr spezielle Zeit, nämlich kurz bevor ich anfing zu studieren. Als ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich diese Musik gehört. Ich verbinde das noch heute mit Freiheit und Selbstbestimmung. Es ist irgendwo in mir deponiert, dieses gute Tricky-Gefühl. Es funktioniert heute noch.
She makes me wanna die. Follow where Mary goes. Cherish the things she knows. Says if I change my stride, then I'll fly. She makes me wanna die. Change my stride. Then I'll fly. Look to the sun. See me in psychic pollution. Walking on the moon. And how could you dare? Die. and change my stride, and then I'll fly. And she makes me wanna die. Cherish the thing she knows. She says if I change my stride, then I'll fly. And change my stride, then I'll fly. See me inside kick pollution, walking on the moon. And how could you dare? Who do you think you are? You're insignificant.
Musik für einen Gast, heute mit dem Texter und Autor und Werber Thomas Meyer. Er hat das Buch geschrieben, Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Sie schreiben ganz vieles, auch auf Jiddisch, hat jiddische Ausdrücke, sogar jiddische Redewendungen drin. Das macht das Buch ja sehr speziell. Ich habe mir gedacht, beim Lesen, Sie mussten sehr viel Spaß gehabt haben, auch beim Schreiben, dieses Jiddisch da in die Texte hineinzuflechten.
Das trifft zu. Also ich habe ohnehin sehr viel Spaß beim Schreiben und das war eine interessante zusätzliche Qualität, diese Recherche nach jiddischen Ausdrücken. Ich hatte am Schluss eine sehr, sehr lange Liste, die ich noch einbauen wollte.
Das heißt, Sie haben das Buch noch etwas gestreckt, damit Sie all diese Wörter reinbringen, oder wie muss ich das verstehen?
Nein, aber ich habe gewisse Wendungen im Buch danach gerichtet, die Dinge noch einbauen zu können, die ich mir aufgeschrieben hatte. Mhm. Also gewisse Ausrufe der Mamme werden nur gemacht, weil ich sie irgendwo gefunden hatte vorgängig.
Zum Beispiel, was ist das?
Ruf der Doktor, nimmt mich ins Spital. Mhm. Das habe ich irgendwo gefunden und dann wusste ich, das muss sie dann noch sagen, irgendwo.
Es ist eigentlich überraschend, wie gut verständlich diese Sprache ist. Also mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen beim Lesen. Im Gegenteil, die Wörter sind mir sogar hängen geblieben. Ich habe mir auch dann, eben wenn ich auf die Straße gelaufen bin und eine Frau gesehen habe, ist das Wort Freu aufgetaucht, automatisch. Also, es bleibt irgendwie noch hängen, weil es so einen ganz speziellen Klang hat. Es vermittelt ja auch eine Stimmung.
Ich glaube, das Jiddisch ist uns Deutschschweizern so nahe, weil es eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hat, beziehungsweise eben keine. Ich weiß, dass sowohl das Schweizerdeutsch wie auch das Jiddisch die zweite Lautverschiebung verpasst hat. Also wir sagen immer noch Hus und nicht Haus, wie auch gewisse Dialekte in Deutschland. Und deswegen ist uns das so nah, weil es so ähnlich klingt.
Ich weiß nicht, haben Sie zu Hause Jiddisch gesprochen?
Nein, meine Mutter hat Jiddisch geflucht. Darauf hat sich beschränkt, aber ihre beiden Großmütter, die sprachen fließend Jiddisch.
Damit wir jetzt hören, wie das tönt, können Sie uns eine ganz kurze Stelle vorlesen?
Mit Vergnügen. Ich habe die Stelle ganz am Anfang ausgelesen, wo Motti beschreibt, wie ihn die Mama auf diese Schiddech-Reisen schickt. Ein Schiddech ist eine Heiratsvermittlung. Und er sagt da, als ich vor einiger Zeit von einer solchen Reise heimkehrte, erwartete mich meine Mamme am Esstisch. »Nu, Motti«, fragte sie, ihre Augen wie Chaneke-Kerzen. »Ich weiß nicht, Mamme, wich ich aus, um doch irgendwann mal etwas zu sagen.« »Wus weißt du nicht«, blähte sie ihre Brust. Ich fuhr mir mit der Hand in den Bart, denkend, »jetzt kannst der eigenen Mutter ja schlecht sagen, das Mädel gefällt mir nicht, die sieht aus wie du.« Also sagte ich, »da war nicht kein Funk zwischen uns, Mamme.« »Kein Funk«, rief die Mamme, »was brauchst du ein Funk? Du brauchst ein Freu.«
Also da hört man sehr schön, wie Sie diese jiddischen Ausdrücke da hinein verwenden. Ich habe gelesen, dass dieses Jiddisch jetzt sogar in Mode kommt, dass es gibt Sprachkurse für Nichtjuden in Jiddisch.
Etwas, das ich natürlich allein mir selbst zuschreibe. Ja, ich habe das vernommen und es freut mich sehr.
Aber es ist doch seltsam, dass diese Sprache jetzt plötzlich so viele Leute interessiert.
Es ist ja auch eine ungemein charmante Sprache und eine sehr malerische Sprache. Ich mag Jiddisch wirklich sehr. Wenn man ein jiddisches Wort hört, muss man immer schmunzeln, finde ich.
Etwas Lustiges ist auch, das habe ich bei Ihnen gefunden, eine, man sagt da nicht, ich schreibe ein Mail, sondern ich schreibe einen Blitzbrief. Das, finde ich, zeigt dieses Charmante des Jiddisch.
Ja, und es zeigt auch dass die Funktionsweise von Jiddisch. Es hat wirklich etwas sehr Bildliches, etwas sehr Malerisches und das zieht sich durch das ganze Vokabular sehr streng hindurch.
Ich glaube, es ist Zeit für den dritten Musiktitel.
Bill Callahan, vermutlich kein Jude, Drinking at the Dam. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man entweder auf den Text achtet bei Musik oder auf den Takt oder auf die Harmonie. Und ich habe dann gemerkt, dass ich nicht etwa der Texttyp bin, offenbar beschäftige ich mich genug damit, sondern der Harmonietyp.
Und der Harmonietyp?
Ja.
Das müssen wir aber nachher noch vertiefen.
Das verwundert auch mich. Bill Callahan.
Women had orange skin. It was the first part. It was the first part of my life. Second is, second is the rest. Teenage war chests fill and do the dirty, dirty, dirty work. Teenage war chests fill and do the dirty, dirty, dirty work. It was the first part. It was the first part. Their lives. Drinking at the dam, holding back what it can, but the power is so much. Drinking at the dam, holding back what I can. I'm just drinking at the dam. drinking at the dam. I'm just drinking at the dam.
Das war Bill Callahan, Drinking at the Dam. Sie hören Musik für einen Gast.
Genau,
und
sehr
ich
gut.
Bin der Gast, Thomas Mayer, Autor aus Zürich. Ich bin der Gast von Esther Schneider hier an den Solothurner Literaturtagen. Und ich durfte gerade mein eigenes Lied absagen, was mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, und Sie
eigentlich
wollten,
können Sie jetzt nach Hause gehen, ich übernehme hier.
Sie wollten ja noch sagen, warum Sie dieses Stück ausgesucht haben.
Ja, genau. Ich habe Bill Callahan entdeckt, und zwar, das haben wir vorhin auch gesprochen, es ist nicht etwa der Text, auf den höre ich verwunderlicherweise nie, obwohl ich Autor bin.
Das ist erstaunlich, ja.
Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, aber ich muss sagen, der Text ist mir egal. Herr Callahan könnte auch La 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 singen mit seiner schönen Stimme und ich wäre genauso begeistert.
Sie haben gesagt, es sei die Harmonie. Sind Sie ein harmoniesüchtiger Mensch?
Es betrübt mich, dass man von Harmonie immer gleich im Zusammenhang mit der Sucht spricht. Nein, ich bin ein harmoniebedachter Mensch.
Was heißt das?
Dass ich mich wohlfühle, wenn die Energie um mich herum harmonisch ist und ich fühle mich unwohl bei Disharmonie.
Sie sind auch ein Mensch, der Höflichkeit schätzt.
Ausgesprochen.
Sie haben mal in einem Artikel geschrieben, es gibt keine Gentlemans und keine Ladies mehr. Oder immer weniger. Was fehlt denn?
Das Bewusstsein für die Umgangsform. Ich war heute bei der Confiserie Sprüngli zu Gast. Ein Ort, von dem ich denke, dass er wirklich eine Bastion ist, der Umgangsformen. Und da war eine Frau, die hat sich ihrer Schuhe entledigt und als wäre das nicht genug gewesen, hat sie den nackten Fuß auch noch auf den Stuhl gegenübergelegt. Und als wäre das nicht genug, hat sie auch noch laut telefoniert. Das fand ich wirklich unglaublich vulgär. Sowas irritiert mich massiv. Ich habe sie dann auch zurechtgewiesen.
Ah ja.
Selbstverständlich.
Also sie
so geht es ja wohl nicht.
Sie handeln dann auch, sie ärgern sich nicht nur, sie handeln.
Ich fürchte ja. Ich finde, Leute mit schlechten Umgangsformen sollen wissen, dass ihre Umgangsformen schlecht sind.
Und Sie haben jetzt beschrieben, was keine Lady ist. Vielleicht können Sie auch beschreiben, was denn zum Beispiel Attribute einer Lady sind.
Aus der eigenen Überzeugung, dass eine Lady eine Frau ist, die wirklich weiß, wie sich eine Dame verhält. Es gibt auch für Damen Umgangsformen, die sich aufdrängen. Und ich denke auch, eine Lady ist auch jemand, der sich anständige Umgangsformen seitens eines Mannes nicht nur gefallen lässt, sondern sie wirklich würdigt. Also eine Frau, die nicht unsicher wird oder gar verärgert, wenn man ihr in den Mantel hilft oder ihr den Stuhl zurechtrückt. Ich finde, das finde ich ladylike. Mhm. Es gibt auch diese gewisse Dinge, die nicht gesagt werden sollten von einer Lady.
Also fluchen zum Beispiel?
Ja, und wenn, dann so, dass es wieder passt. Aber ja,
kann man passend fluchen?
Ja, doch, das habe ich schon erlebt.
Ah ja.
Diese gezielte, punktuelle Vulgarität in einer, gerade von einer Dame, wo man weiß, das ist jetzt eigentlich im intimen Rahmen zu hören als Ausnahme und nicht als Regelmäßigkeit, dann finde ich das wieder gut.
Sie denken sehr viel nach über Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Das ist mir aufgefallen, man liest sehr viel darüber auf Ihrer Homepage herrmayer.ch.
Es ist ja auch ein wirklich spannendes Thema.
Ja, also Sie schreiben zum Beispiel, Emanzipation muss man als gescheitert betrachten.
Ja, das muss man. Also jetzt reißen Sie es ein bisschen aus dem Zusammenhang. Man muss vielleicht noch erklären, dass ich auf meiner Website Monatslisten veröffentliche mit Einzelaussagen, die dann entsprechend dieser Form auch etwas zugespitzt sind.
Aber so, Sie mögen es ja zuzuspitzen.
Unbedingt. Und das ist jetzt auch ein bisschen zugespitzt, muss ich sagen. Und in meinen Augen ist die Emanzipation tatsächlich gescheitert. Also wenn man darüber nachdenkt, was dieses Emanu Kippere eigentlich heißt, nämlich dass man sich aus einer Hand befreit, die einen festhält, dann bedeutet das in meinen Augen nicht das, was daraus gemacht worden ist, nämlich ein breitflächiger Männerhass.
Empfinden Sie das so?
Häufig. Und so. Gerade von, also ich höre häufig von Frauen, die sich emanzipiert nennen, abschätzige Aussagen über die Männer, und wirklich befreit aus dem Rollenverhalten haben sie sich nicht. Das ist ja die Idee der Emanzipation, wie ich sie verstanden habe, nämlich dass man das althergebrachte Rollenverhalten aufbricht hin zu einer gleichberechtigten Situation. Und das ist ja wirklich nicht passiert, wenn ich das so beobachte.
Also gilt das auch für Ihre Beziehungen? Also Sie haben ja einen Sohn und Sie
der hat sich teilen auch sich nicht emanzipiert.
Ja, nein, das ist auch verständlich, er ist erst ein Jahr alt. Aber Sie teilen sich ja zum Beispiel jetzt die Kindererziehung. Das ist doch eigentlich ein gutes Beispiel von Emanzipation.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
Wenn man sich hälftig-hälftig die Kindererziehung aufteilt.
Das, finde ich, ist auch eine sehr moderne Struktur, die Verantwortung und Raum für sich selbst wirklich gut vereint.
Also gibt es auch positive Beispiele?
Durchaus.
Sie sagen auch...
Aber das kann man ja dann nicht in eine Schlagzeile setzen.
Ja,
ich kann
klar,
ja nicht sagen, die Emanzipation ist gescheitert, aber es gibt auch positive Beispiele.
Ja, Sie sagen auch zum Beispiel, Frauen sind stolz, Männer sind eitel und beide sind am verletzlichsten darin.
Ja, ich habe das geschrieben und ich sehe es immer noch so.
Also sind Sie eitel?
Natürlich.
Aber Sie sind nicht stolz?
Nein, ich finde nicht, dass ich stolz bin. Also lustigerweise gibt es ja zwei Bedeutungen von Stolz. Es gibt diesen Stolz, den man verletzen kann, und es gibt Leistungen, die man erbracht hat, auf die man stolz ist. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Bedeutungen in meinem Empfinden. Und ich habe durchaus Leistungen erbracht, auf die ich sehr stolz bin. Aber ich sehe auch Stolz in der Welt der beispielsweise Nationalstolz. Das ist eine Art von Stolz, die ich, wie soll ich sagen, letztlich etwas schwach finde.
Ich bin in den letzten Tagen sehr viel herumgesurft, habe sehr viel Zeit mit Ihnen verbracht auf Ihrer Homepage.
Und danke.
Wenn ich jetzt das so zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Sie haben zwei Hauptwaffen, mit denen Sie Kunden und Frauen erobern. Das ist die Provokation und das ist der Humor.
Sie sollten wechseln vom Radio in die Psychoanalyse. Nicht, dass Sie im Radio schlecht sind, aber das war jetzt wirklich sehr gut analysiert, muss ich sagen. Gefällt mir. Darf ich das so auf meine Website schreiben?
Ja, das dürfen Sie. Und dann können Sie gleich auch noch den nächsten Titel ansagen. Das wäre Nummer 4.
Cole Porter, So Near and Yet So Far, eine Ausnahme zu meiner Regel, dass ich nie auf den Text höre. Cole Porter, auch er hat eine schöne Stimme und macht schöne Musik. Aber dieser Text in diesem Lied kommt, ist wirklich im Vordergrund, und man kann dann wirklich das fast nicht mehr überhören. Und es ist ein sehr origineller Text, muss ich sagen. Die Ausnahme, bei der ich auf den Text höre, Cole Porter, So Near and Yet So Far.
My dear, I've a feeling you are so near and yet so far. You appear like a radiant star, first so near, then again so far. I just start getting you keen on clinches galore with me, when fate steps in on the scene and mops up the floor with me. No wonder I'm a bit under par, for you're so near and yet so far. I so often dream we might make a team, but so wild a scheme I must banish. For each time I start to open my heart, you vanish. Now we might find some isle
where lotuses smile and our time beguile going native. But how can we go unless you are cooperative? My dear, I've a feeling you are so near and yet so far. You appear like a radiant star, first so near and then again so far. I just start getting you keen on clinches galore with me, when fate steps in on the scene and mops up the floor with me. No wonder I'm a bit under par, for you're so near and yet so far. My condition is only so-so, 'cause whenever I feel you're close, oh, you turn out to be, oh, so far.
Cole Porter, So Near and Yet So Far, das der Musikwunsch von meinem Gast Thomas Meyer, Autor, Texter. Hier zu Gast in Musik für einen Gast.
Ich freue mich, dass Sie den Werber jetzt weggelassen haben.
Ja, ich habe es extra weggelassen. Thomas Meyer, Sie haben jetzt genau richtig zu Solothurn etwas Neues herausgebracht. Es ist kein Buch, sondern es ist ein Bündel Postkarten, eingepackt in einen Umschlag, auf dem steht, wem würden Sie nie im Leben eine Postkarte schicken? Und da sind ganz viele Fragen drauf. Warum Fragen?
Fragen, habe ich gemerkt, sind ein unwiderstehliches Phänomen. Wenn Sie eine Aussage machen, dann kann ich dieser zustimmen oder auch nicht. Ich kann sie überhören, sie kann mich bloß streifen. Die Aussage gibt mir die Gelegenheit, sie zu ignorieren. Das ist etwas, was die Frage mir nicht erlaubt. Ich beantworte die Frage, ob es mir nun passt oder nicht. Ich kann die Frage dumm finden oder frech. Ich kann sie wiederholend finden oder uninspiriert oder ich kann sie gemein finden. Die Tatsache ist, dass ich sie so oder so beantworte. Und deswegen finde ich Fragen etwas ganz Faszinierendes.
Also dann stelle ich Ihnen eine Ihrer Fragen und hoffe, dass Sie sie beantworten.
Das musste ja so kommen.
Was braucht es, damit Sie sanft werden?
Eine schöne Frage. Ich glaube, es braucht Mitgefühl und das impliziert ja, dass irgendwo ein Schaden passiert ist und man nun mitfühlt, aber das meine ich nicht, sondern ich meine eine Verbindung auf dieser Ebene, auf der das Mitgefühl stattfindet. Diese Verbindung nimmt ja dann auch gewisse Energien zurück, wie beispielsweise eben den Stolz, von dem wir vorhin gesprochen haben, oder überhaupt das Ego. Und das macht dann in meinem Empfinden automatisch sanft.
Ich habe noch eine zweite Frage. Was schmerzt Sie?
Vieles. Was mich aktuell schmerzt, ist der Umgang des Menschen mit dem Tier. Das finde ich wirklich äußerst betrüblich.
Warum schmerzt Sie das im Moment gerade? Also, haben Sie eine Erfahrung gemacht? Oder verbinden Sie es mit etwas?
Nein, ich habe keine Erfahrung gemacht, sondern ich beobachte, was in den Medien ist und ich überlege mir selbst, wie tier- und umweltverträglich mein Verhalten ist. Das ist etwas, was wichtig ist für mich. Und ich habe diesen Winter sehr viele Menschen gesehen, die Kapuzenjacken mit Pelzbordüren getragen haben. Und das war ja Mode diesen Winter. Wenn man sich ein bisschen informiert, dann sieht man, wie diese Pelzbordüren an diese Kapuzenjacken gekommen sind. Und das ist etwas vom Furchtbarsten, was ich je gesehen habe, diese Aufnahmen aus den Tierfarmen, aus den chinesischen. Und es schmerzt mich, dass das geschieht. Und es schmerzt mich auch, dass man das nachher verhüllt unter dem Namen der Mode. Und es schmerzt mich am meisten, dass die Leute, die das kaufen, dann Argumente vorbringen wie, ja, jetzt ist der Waschbär ja schon tot. Der Gipfel der Ignoranz. Das sind die Dinge, die mich schmerzen, und das war keine abschließende Antwort.
Noch eine letzte Frage. Wozu fehlt Ihnen schlicht der Mut?
Um im öffentlichen Raum eine Frau anzusprechen, die mir gefällt.
Dazu fehlt Ihnen der Mut?
Ich werde nächstes Jahr 40 und ich habe es bis heute nicht fertiggebracht.
Also in einem öffentlichen Raum? Also Sie meinen zum Beispiel jetzt in einem Café?
Ich meine einfach eine Fremde. Also jemand, mit dem ich nicht automatisch ins Gespräch komme, dann geht es dann schon mehr oder weniger gut. Aber quasi von null auf, das ist nicht meine Art, Frauen kennenzulernen. Und ich führe das eigentlich nur auf fehlenden Mut zurück.
Also Sie würden gerne?
Ich würde ganz gerne, ja.
Vielleicht müsste ich das vor 40 noch machen.
Ich habe mich darauf verlegt, Bücher zu schreiben, und dann schreiben mir die Damen E-Mails, und das funktioniert eigentlich besser, als wenn ich mich auf eine Methode versteife, die mir halt offenbar nicht liegt.
Gut, also,
der Aufwand ist aber ungleich größer, muss man sagen.
Ja, der Aufwand ist größer. Also wenn Sie jedes Mal ein Buch schreiben müssen. Gut, also es hat noch mehr solche Fragen. Es sind, glaube ich, 48 solche Fragen. Warum machen Sie das? Also dass diese Fragen... zu stellen? Also wie kommen Sie drauf?
Grundsätzlich Fragen zu stellen, weil mich meine Mitmenschen interessieren. Und ich stelle mir diese Fragen ja auch selbst. Ich interessiere mich selbst ja auch. Und die Inhalte der Fragen interessieren mich. Die Energie der Frage, um es als Summe zu sagen, interessiert mich. Es interessiert mich, was passiert, wenn irgendwo ein Fragezeichen auftaucht.
Das heißt, wenn man diese Fragen alles liest, dann weiß man relativ viel über Sie, wie Sie denken.
Ich bin nicht sicher. Ich glaube, man erfährt über mich dahingehend etwas, was mich umtreibt. Ich bin dadurch nur ein Auslöser, aber nicht. Ich bin nicht der Prozess, der darauf folgt.
Ich möchte ganz zum Schluss noch auf etwas zu sprechen kommen, ein Projekt, das Sie gerade machen. Das ist ein Facebook-Projekt, und zwar Historisches Zürich. Sie machen sozusagen einen Stadtrundgang anhand alter Stiche und alter Fotografien von der Stadt Zürich. Wie sind Sie da drauf gekommen?
Auch das lässt sich wieder auf mein persönliches Interesse zurückführen. Ich habe vor einigen Jahren Text schreiben dürfen über die Zürcher Bahnhofstraße. Es ging um ein Jubiläum eines Uhrengeschäftes, und das Thema war 250 Jahre Zürcher Bahnhofstraße. Die gibt es noch nicht 250 Jahre, unter anderem, weil es noch nicht so lange Bahnhöfe gibt. Und die Recherchearbeiten führten mich ins baugeschichtliche Archiv der Stadt Zürich, und das ist wirklich ein Wunderland, was man da alles findet über seine Heimatstadt. Und ich habe dann schmerzlich erfahren, dass ich eigentlich jahrzehntelang ignorant durch meinen eigenen Wohnort gegangen bin. Man akzeptiert die bauliche Realität, wie sie ist, und kann ihr nur schwer entnehmen, dass sie Veränderungen unterworfen war. Also ein Gebäude, das nicht mehr steht, ist nun mal weg. Man sieht es einfach nicht mehr. Und als ich dann mich damit beschäftigt habe und gesehen habe, was für aufregende, wunderliche Bauten da einst gestanden haben, mit eben, die Bahnhofstraße war einst ein Wallgraben aus dem Mittelalter, ein Verteidigungsgraben, und da gab es eine Stadtmauer und es gab Türme, und das ist alles weg heute. Und ich finde es hochinteressant, wie das mal ausgeschaut hat in Zürich, und ich fand, dass man das einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen muss, dieses Wissen, und Facebook eignet sich genau hierfür natürlich sehr gut. Man kann ein Bild posten und dann sehen das 2000 Leute.
Es ist ein Blick in die Vergangenheit eigentlich mit modernen Mitteln.
Genau.
Und was wollen Sie genau damit? Also wollen Sie den Leuten einfach das bieten, weil Sie selber so Interesse daran gehabt haben?
Ich möchte meine Freude teilen, das war die Motivation. Ich fand, es kostet mich wenig Aufwand, meine eigenen Fundstücke zu verbreiten. Und also die Rückmeldungen sprechen eine deutliche Sprache. Also die Menschen sind wirklich sehr, sehr offen für dieses Thema. Wenn man beispielsweise eine Abbildung des Rennwegtores zeigt, des Rennwegbollwerks, dann gibt es niemanden, den das kalt lässt. Wenn man beispielsweise Fußballresultate austauscht, das ist was, das ich nicht mache, weil es mich kalt lässt. Aber dann gibt es die Leute, die das total fasziniert und andere, die das nicht interessiert. Aber wenn es darum geht, die Historie der eigenen Stadt zu betrachten, dann springt bei allen der Funke. Und das finde ich sehr interessant.
Thomas Mayer, sehr herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Es bleibt uns jetzt noch der letzte Titel, den Sie mitgenommen haben.
Telefon Tel Aviv. I Lied. Telefon Tel Aviv, das ist ein Wortspiel, ein sehr hübsches. Ein Musikerduo aus Chicago, der eine ist leider gestorben und das bremst offenbar das Schaffen des anderen. Sehr interessante, schöne, harmonische, experimentelle Musik. Gefällt mir sehr. Der Titel heißt I Lied. Auch hier ist mir der Text wieder egal.
Das war Musik für einen Gast mit dem Schriftsteller und Texter Thomas Mayer, direkt von den Solothurner Literaturtagen aus der Cantina del Vino. Gastgeberin war Esther Schneider und jetzt also der letzte Musikwunsch von Thomas Mayer, I Lied von Telefon Tel Aviv.
Throw all caution to the wind. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.